Heute zu Gast Heinrich Fritzler. Heinrich ist Chief Operating Officer bei der OVB Holding AG. Was genau das bedeutet, was man dort macht, ja, in der Versicherungsbranche als Chief Operating Officer, darüber haben wir uns unterhalten. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie man eigentlich ein C-Level kommt, speziell auch in der Rolle. Da kam das Thema einen Schritt zurück machen, wieder in eine juniorigere Rolle auch wieder hoch. Das haben wir ja öfter mal im Podcast. Wann macht das genau Sinn? Woran erkennt man, dass es die richtige Bewegung ist? Und das habe ich natürlich auch mit dem Heinrich besprochen. Also freut euch darauf. Ansonsten geht es natürlich wie immer um unsere Tipps im C-Level. Eine Kombination aus Optimismus und Resilienz hat er mir genannt, was das genau bedeutet und warum man wirklich auch, wenn man erfolgreich sein möchte, immer mal wieder eine Durststrecke aussitzen muss. Darum ging's. Und dann habe ich ihn natürlich noch gefragt, wie managt man sich eigentlich selbst? Und da haben wir unterschieden in das Thema fachlich und natürlich auch in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und er hat mir gesagt, es gibt eine kleine Regel, die er immer befolgt, und das ist eine kleine Sache noch. Wer das jetzt nicht versteht, unbedingt den Podcast bis zum Ende durchhören. Ich freue mich. Auf geht's rein mit Heinrich Fritzler. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ja, super, Heinrich. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Franz, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch. Bevor wir gleich loslegen und einmal porträtieren, wie du denn in deine aktuelle Rolle gekommen bist, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörenden vor und sag uns, ja, was du heute machst.
Sehr gerne. Mein Name ist Heinrich Fritzler, ich bin 51 Jahre alt und habe Volkswirtschaftslehre studiert, bin mittlerweile COO bei der OVB Holding AG und habe 3 Kinder, lebe in Nürnberg und freue mich, dass ich einem internationalen Unternehmen vorstehen kann.
Sehr cool, ja. Für alle, die zuhören oder die aus der Versicherungsbranche vielleicht kommen, die wissen bestimmt, was ihr macht, aber sag doch noch mal ein bisschen mehr zu OVB und vielleicht auch zu OVB Holding, wo du jetzt COO bist.
Genau. Die OVB ist eine Vertriebsgesellschaft. Das heißt, wir haben in 16 Ländern in Europa arbeiten wir mit circa 100 Produktpartnern zusammen, hauptsächlich Versicherungen, und vertreiben Finanzprodukte, Anlageprodukte, all das für den privaten Kunden. Ich selbst bin Vorstand der Holding. Das heißt, ich bin nicht in einem operativen Vertriebsgeschäft unterwegs, sondern die Dachgesellschaft für 16 Landesgesellschaften.
Cool. Ja, sehr spannend. Was macht die COO-Rolle genau hier in der Holding? Also wie ist die definiert? Operations ist ja, kann man weit fächern, und jedes Unternehmen, glaube ich, interpretiert auch die Rolle anders. Was ist bei dir alles mit drin?
Ich fange mal mit dem Exotischsten an. Das ist Charity. Das heißt, wir haben auch einen großen Bereich, wo wir uns für sozial benachteiligte Themen engagieren in Deutschland, in Europa. Das ist sozusagen das Exotische an meiner Rolle. Ansonsten bin ich ganz klar für die operativen Prozesse zuständig, da hauptsächlich die IT und auch Personal.
Mhm. Ja, das ist echt eine interessante Kombination.
In der Tat.
Ja. Was würdest du sagen, nimmt am meisten Zeit ein, Charity, IT oder Personal?
Charity nicht so viel. Nein, das ist schon die IT-Thematik, insbesondere Cybersecurity ist da ganz wichtig. Da ist es auch wichtig, wie bekomme ich möglichst standardisierte und kostengünstige IT in meine Landesgesellschaften? Wie harmonisiere ich, wo lasse ich Dinge in den Ländern vielleicht etwas freier laufen? Wo muss es zentraler geregelt werden? Also IT ist der große Teil und Personal ist auch sehr wichtig. Das ist natürlich immer wieder ein Thema Recruiting. Wir sind jetzt beispielsweise sehr stark umgestiegen auf LinkedIn-Recruiting. Ich habe eine LinkedIn-Recruiterin eingestellt und da versuchen wir auch neue Wege zu gehen. Mhm. Und natürlich ist in der heutigen Zeit Personalgewinnung, aber wem sage ich das, Franz, ein extrem wichtiges Thema.
Absolut, ja. Es ist ja so, dass die Generation jetzt, meine und eigentlich auch deine noch, die Personen sehr, sehr, sag ich mal, intensiv auch recherchieren. Deswegen ist, glaube ich, auch so Podcasts gar nicht so schlecht, weil die Leute wollen natürlich wissen, für wen arbeiten sie, wie sind die Leute. Und da gibt es ja irgendwie so einen Spruch, dass die Leute kommen für die Firma oder für die Rolle und gehen wegen den Managern oder irgendwie sowas in der Art. Das kann man natürlich vermeiden, indem man auch publik ist. Also ist sowas, würdest du sagen, sowas Podcast, das ist jetzt auch was Strategisches, was man sich definitiv auch als Führungskraft oder als C-Level-Manager, Managerin anschauen sollte?
Also glaube ich auf jeden Fall. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den ersten Einstellungen, die wir beispielsweise über LinkedIn gemacht haben, war, dass die Kollegen, die sich dort bei uns beworben haben und dann auch bei uns eingestellt wurden, klar gesagt haben, sie haben sich angeschaut, wer sind denn die anderen dort in dieser Firma? Was machen die denn? Wie sind die denn präsent auf den Kanälen? Ist das wirklich so, wie das, ich sag mal, die Recruiterin gesagt hat? Und das war für uns auch ein großes Learning. Und das werden wir auch strategisch immer mehr begleiten.
Ja, ich denke auch, also ich glaube auch, dass die Transparenz ins Arbeitsleben größer wird, in Summe auch. Also man sieht ja auch auf TikTok gibt es jetzt ganz viel so Content von ja den ganzen 15- bis 25-Jährigen aus den Ausbildungsberufen. Ja, und die Ausbilder wiederum oder die Ausbilderinnen, die finden das auch klasse, weil natürlich das wiederum auch andere Leute anzieht, weil die sich denken, naja, erstens cooler Job, cooler Einblick und zweitens, ich kann auch Content währenddessen machen, theoretisch.
Und die erzählen ja dann auch die Dinge, die wirklich relevant sind, wo wir vielleicht als Personalverantwortliche oder als Führungskräfte sagen, darauf kommt es an in dem Job und auf einmal sagt aber der selbst in dem Job drin ist, das und das ist aber das Wichtige hier und da merkt man, okay, manchmal sind die Wahrnehmungen und die Prioritäten ein bisschen anders und das kommt aber dann sehr authentisch rüber und bei uns hat es funktioniert.
Ja, sehr cool, also coole Strategie. Ja, jetzt haben wir schon gehört, IT ist so der Hauptteil auch bei dir in den Operations. Wie bist du denn in C-Level gekommen? Was war die erste C-Level-Rolle?
Das ist tatsächlich die erste C-Level-Rolle, in der ich drin bin. Mein Werdegang war relativ breit und ich bin auch immer zwischen den Welten ein bisschen hin und her gesprungen. Also wie gesagt, ich hatte in Göttingen VWL studiert und bin dann in die Rückversicherung gegangen für einen Bereich Kreditkaution. Das war international, fand ich total spannend, weil es halt einfach viel mit Finanzen zu tun hatte. Internationale Reisetätigkeit, was nach dem Studium irgendwie sexy war. Und da habe ich gestartet. Hab dann aber gemerkt, dass auch ein großes Herz für die IT in mir schlägt und bin echt nochmal einen Schritt zurückgegangen in eine Juniorrolle bei einer IT-Beratung und bin da lange, lange geblieben, auch in verschiedensten Rollen, weil die in Beratung waren, wissen, das ist immer interessant, das ist immer abwechslungsreich, du hast andere Städte, andere Kunden und bin da sozusagen bis zum Managing Partner in der Beratung aufgestiegen, um dann in eine ganz globale Beratung reinzugehen und dort international große Themen zu machen. Und dann bin ich wieder in die Linie quasi zur Nürnberger Versicherung gegangen und dann dort auch an verschiedenen Stufen dann bis Leiter Anwendungsentwicklung und habe sozusagen von, ich war mal beim Kunden, ich war mal in der Beratung, ich war auf der Fachseite, ich war in der IT, habe diese Dinge sehr, sehr breit und wechselnd mitgenommen, um dann von der Nürnberger halt in die Vorstandsrolle jetzt in einer Vertriebsgesellschaft für eine Versicherung reinzukommen. Ja. Und dadurch habe ich wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum an Facetten, die ich mitnehmen kann und die mir auch extrem helfen im Job, weil ich wirklich, wenn ich mit jemandem rede, der bei mir ein Projekt macht, weiß ich war selbst auf der Seite, habe das getan. Wenn ich mit einer Versicherung rede, die Vertrieb haben möchte oder wir vielleicht uns anbinden wollen an einer Schnittstelle, weiß ich, wie tickt so eine Versicherung, wenn jemand sich mit ihr verbinden möchte digital. Ja. Und die Dinge habe ich spiegelbildlich von vielen Seiten wahrgenommen und das hat halt dann dazu geführt, dass ich hier in die COO-Rolle reingekommen bin und die macht auch großen Spaß.
Sehr interessant. Ja, ich finde es immer spannend zu erfahren, wie die Rollen noch erstmal sind, ne? Wer hinter den Rollen ist. Deswegen danke dir auf jeden Fall für die Einblicke. Du hast jetzt auch gesagt, du hast einen Schritt zurück gemacht in eine Junior-Rolle. Das höre ich auch immer mal wieder von Leuten, die hier zu Gast sind, dass die sagen, naja, man macht nicht immer nur Schritte nach vorne oder Schritte zur Seite. Manchmal macht man auch einen Schritt zurück und dann bist du ja Managing Partner geworden. Gibt es da irgendwie Regeln, wie man erkennt, wann es Zeit ist, vielleicht mal einen Schritt zurück zu machen und wann es vielleicht keine gute Idee ist, wenn man mal im C-Level landen möchte?
Also ich würde, eine pauschale Daumenregel habe ich nicht. Ja. Ich würde aber sagen, im Unternehmen sollte man es nicht tun, sondern höchstens bei einem Wechsel.
Okay.
Im Unternehmen eher seitlich oder nach oben. Da glaube ich auch, ist es wichtig, dass man auch die Konsistenz in einem Unternehmen bewiesen hat und mindestens einmal oder zweimal auch eine Beförderungsrunde durchgemacht hat. Also die Wechsel, die hören sich jetzt vielleicht viel an bei mir, so viele waren das gar nicht. Und bin auch mit allen, wo ich vorher war, in bestem Kontakt. Wir arbeiten teilweise noch zusammen. Das ist also immer mir auch ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich im Frieden geht und man sieht sich zweimal, wie man so schön sagt. Und das Zurückschreiten, wonach du gefragt hattest, für mich war es klar, das ist so ein radikaler Branchenwechsel gewesen, von Kreditkaution, Rückversicherung hin zu IT-Beratung. Ich musste einfach lernen und dann kam ein großes Wort, Demut, ins Spiel und ich habe gesagt, ja, das mache ich dann.
Ja, okay. Ich glaube auch, dass wenn der Wechsel auch ein anderes Feld ist oder eine andere Funktion und man lernen möchte mit der Rolle, dann glaube ich, macht es Sinn. Ich habe auch sowas Ähnliches mal gemacht, indem ich dann noch in die Softwarebranche gegangen bin nach der Unternehmensberatung. Da hatte ich dann auch nicht so viel Vorkenntnisse, aber das hat sich dann auch im Nachgang wahnsinnig ausgezahlt. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Tipp, finde ich. Da kommen wir auch schon so ein bisschen auf das eigentliche Thema, warum die meisten Leute hier zuhören. Die wollen natürlich erfahren, einerseits, wie kommt man ins C-Level? Das sind diejenigen, die sich für C-Level interessieren. Und diejenigen, die selbst im C-Level sind und zuhören, Grüße gehen raus, die wollen natürlich wissen, was sind so deine Learnings, deine Erfolgsstrategien? Fangen wir vielleicht mal an damit, wenn du jetzt auf die C-Level-Rolle, speziell auch in der Versicherungsbranche, blickst, was würdest du sagen, unterscheidet vielleicht auch eine C-Level-Rolle in der Versicherungsbranche? Auf was muss man gefasst sein? Was muss man mitbringen? Was sind so vielleicht die Eigenheiten davon, wenn es welche gibt?
Es war ja, ich war, als ich noch bei meinem vorherigen Arbeitgeber war, war ich auch in der engeren Wahl. Da ist es dann jemand anders geworden, wo ich schon so die ersten Auswahlprozesse miterlebt habe und gemerkt, okay, da ist die Luft etwas dünner. Okay. Das sind jetzt auch jetzt und damals waren es auch beides börsennotierte Aktiengesellschaften. Das heißt, da ist die Luft nochmal etwas dünner, weil man hat einen Aufsichtsrat, es ist kein inhabergeführte GmbH oder so. Also es gibt sehr formal sehr, sehr wichtige Dinge, die man beachten muss. Insofern ist auch das der für mich gefühlt aus einer F1er Leitungsverantwortung hin in das C-Level der große Unterschied, abgesehen davon, dass man ja, am großen Steuerrad sitzt, ist wirklich die andere Form von Formalismen, die andere Form von Regulatorik, die sehr stringente Vorgehensweise, wie ist das in Vorstandssitzungen, in Aufsichtsratssitzungen, wie ist das auf Hauptversammlungen, wie geht man um bei Veröffentlichungen. Diese ganze Thematik ist ja nicht Teil einer Rolle, wenn man im F1-Level ist. Da habe ich halt meine 300 Leute, meine 500 Leute, ich habe mein Projektbudget, ich mache meine Projekte extrem verantwortungsvoll. Man ist aber beileibe nicht so exponiert nach außen wie in der anderen Rolle. Und das war ein wirkliches, das war ein Learning. Das hatte ich ja vorher auch nicht und bin da auch dank sehr professioneller Kollegen und auch eines sehr professionellen Aufsichtsrats da hineingewachsen. Insofern ist das für mich so der größte Changer. Dann wolltest du fragen, wie man hingekommen ist, oder?
Ja, genau. Das interessiert natürlich auch sehr viele Leute, klar. Was muss man vielleicht auch speziell mitbringen, also für Charaktereigenschaften und auf was muss man sich vielleicht auch gefasst machen, wenn man sagt, man ist jetzt in der Versicherungsbranche und man möchte ins C-Level oder man ist im C-Level in der Versicherungsbranche und fragt sich, was sind eigentlich so die wichtigsten Punkte?
Also natürlich man muss Ahnung von den Themen haben, über die man redet. Immer, und oftmals viel breiter, als man glaubt oder als man das selbst wahrhaben will, weil es, kleinen Moment.
Ja.
Man muss Ahnung haben von den Themen, über die man redet, aber eben auch über die vielen anderen Themen, die relevant sind, weil die Fragen, die Entscheidungen, die getroffen werden, gerade in einem Vorstandsgremium zusammen, betreffen ja nicht nur das eigene Ressort. Und insofern ist eine Erkenntnis für mich, das war total gut, dass ich so breit aufgestellt bin. Das heißt beispielsweise bei meiner ersten Arbeit, da war viel Bilanzanalyse, Bilanzlesen, solche Sachen. Als wir danach in der IT-Beratung waren, war es Implementieren von Finanzbuchhaltungssystemen. Stimmt. Das heißt, das ganze Thema Finanzen habe ich auch, obwohl es nicht mein Kerngebiet ist, kann das aber verstehen, kann da mitreden. Und so gibt es viele Bereiche, wo man, glaube ich, als Vorstand sehr breit aufgestellt sein muss. Und wie sagt man das typisch, so dieses T-Shape, aber irgendwo muss man auch ein bisschen tief bohren können, um da auch Akzente zu setzen.
Ja, okay, verstanden. Nee, sehr spannend. Ja, und dann vielleicht die nächste Runde Tipps. Was jetzt unabhängig davon, ob es Versicherungsbranche oder nicht ist, was findest du sind so die wichtigsten Charaktereigenschaften, die man im C-Level braucht oder die man sich aneignen muss, wenn man später auch mal im C-Level vielleicht auch im Vergleich zu einer Fachkarriere sein möchte?
Also Optimismus, absolut. Okay. Du bist eine Top-Führungskraft, die irgendwie vorangeht und auch sagt, wir wollen jetzt Dinge verändern, wir wollen in die Vorwärtsbewegung kommen, wir machen das Fernlicht an und schauen uns, was ist morgen, was ist übermorgen. Wenn ich das nicht mit Optimismus verbinde, wie soll dann der Organismus, dem ich vorstehe, mein Team, meine Leute, die davon abhängen, irgendeiner Weise bereit sein, mitzugehen? Also in diesen Optimismus muss ich schon reingeben. Um optimistisch zu sein, muss ich ein gewisses Grundvertrauen haben in mich, in die Dinge, die ich tue, die dann morgen passieren werden, dass es auch so ausgeht, wie es ausgehen soll.
Ja.
Und dann ist die zweite, die Kehrseite. Irgendwie muss man das Ganze auch aushalten, wenn es nicht klappt.
Mhm.
Die Resilienz wieder aufzustehen. Ich hatte mal ein schlaues Buch gelesen und da sagte der eine, ja, also es passieren am Tag 10 Dinge. 9 davon sind schlecht. Die Kunst ist, sich an dem einen Guten aufzubauen und zu sagen, morgen probiere ich es nochmal.
Ja, ja, das stimmt. Das ist, ich habe auch letztens irgendwo so einen Quote oder so ein Zitat gelesen, dass Erfolg bedeutet, dass man von, sage ich mal, Niederlage zu Niederlage geht, ohne die Lust zu verlieren.
Genau, genau.
Das ist dann halt natürlich irgendwann mal klar.
Also irgendwann muss es auch klappen, weil mit dem Optimismus und der Resilienz natürlich Ergebnisse zählen. Ja. Also ich kann viel reden, wenn es nicht umgesetzt wird, dann funktioniert es nicht. Und allein kann ich es auch nicht umsetzen. Das heißt, ich brauche ein Team. Mhm. Die müssen es wiederum verstehen, dass es passiert. Und dann müssen Ergebnisse kommen beim besten Willen. Da hilft nichts anderes. Also wer im Vertrieb ist, da muss Umsatz kommen. IT muss geliefert werden, muss laufen, muss sich auch immer wieder erneuern. Personal muss da sein. Es müssen die richtigen Leute sein. Also alles ist schön, alles ist gut, aber Ergebnisse.
Okay, sehr gut. Ja, und vielleicht der nächste Punkt. So Learnings, vielleicht irgendwelche Sachen auch, die du, wo du das erste Mal in der C-Level-Rolle gewesen bist, die dir passiert sind, wo du gesagt hast, oh Mann, das wäre mir lieber nicht passiert. Vielleicht so ein Learning aus irgendeinem großen, weiß ich nicht, Fuck-Up oder sowas, wo du sagst, da hast du was gelernt, was du weitergeben könntest.
Also gelernt habe ich was. Zum Glück gab es noch kein großes Fuck-Up. Also ich bin da ganz ganz demütig und zufrieden.
Ja.
Es läuft alles. Wenn ich mit Menschen rede, sage ich manchmal, ich will eigentlich gar nichts, ich will, dass ihr etwas wollt. Weil ich glaube, dass der größte Moment der Motivation ist, wenn jemand seine eigenen Ideen umsetzen kann und dann sieht, wie die fliegen. Mhm. Und wenn ich das transportieren kann, dass ich sage, ich habe nur eine Rahmenidee, ich habe eine Idee von Exzellenz, das ist jetzt gerade bei uns das Thema, wie wir unsere Strategie framen, dann möchte ich aber, dass die Mitarbeiter das fühlen und dass die Kollegen selbst eine Idee haben, was ist es da. Also dieses Ich will den Rahmen, aber ich möchte, dass jemand selbst etwas will und dann eigenmotiviert seine eigenen Ideen umsetzt. Und diesen Rahmen, den schaffe ich.
Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, wie man das gut machen kann? Also ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich eine Strategie im Kopf. Da liegen Sachen drunter, die man gemacht werden muss. Und wie kriegt man das jetzt zusammen, dass die Leute dann da sagen, ah ja, das Thema schnapp ich mir, da habe ich Lust drauf, da bin ich selber motiviert und so weiter.
Genau. Wir haben, da gehe ich relativ abstrakt vor, um den Raum zu lassen. Mhm. Also ich sage zum Beispiel, wir haben eine Strategie bis 2027, die möchte bestimmte Dinge erreichen. Und dann haben wir, und das Ziel ist Exzellenz, also haben wir von heute bis da eine Exzellenzlücke. Die ist erstmal nicht näher definiert. Mhm. Ich helfe nur und gebe dann den Rahmen und sage, okay, stellt euch vor, wir sind in der IT. IT ist Wartung, Weiterentwicklung, Invest oder Run, Transform, Innovate.
Ja.
Jetzt sagt ihr mir doch, was sind für euch die innovativen Themen, die uns heute noch fehlen, die wir 2027 gern hätten?
Ja.
Ich kann jetzt mit einem Schlagwort kommen und sage, wir müssen Gen AI einsetzen.
Ja.
Oder wir müssen, was weiß ich, mehr in die Cloud oder vor ein paar Jahren war das, wir müssen die Blockchain irgendwie einführen, was auch immer. Aber das sage ich nicht, sondern sage, die Lücke ist da, ich definiere euch die Lücke, sagt mir, was da reingehört. Und dann kommen ganz, ganz tolle Vorschläge. Da wird ein Startup gefunden, womit man zusammenarbeiten kann.
Cool. Okay.
Da wird eine Technologie gefunden oder da wird bei einem Provider, den wir jetzt schon haben, mit dem wird geredet und gesagt, was könnten wir denn heute machen, was morgen blinkt, um das umzusetzen. Und ja, schwuppdiwupps, passiert dann was.
Sehr gut, ja. Ist auf jeden Fall was man morgen umsetzen kann an alle, die zuhören. Das ist schon mal sehr gut. Ja, du, und jetzt vielleicht noch so das letzte Thema, auf was ich auch immer sehr, sehr bedacht bin und auch eingehe, ist das Thema Selbstmanagement. Also wie managt man sich selber im C-Level und wie guckt man auch, dass man sich selbst auch noch weiterentwickelt, wenn es ja jetzt nicht wirklich jemanden direkten gibt, der das tut. Ich meine, C-Level-Vorstandsebene, du hast jetzt nicht unbedingt dann jemanden direkt, der vorgesetzt, der guckt, dass du entwickelt wirst, sag ich mal.
Da gibt es zwei Dimensionen. Die eine ist natürlich die fachliche Weiterentwicklung. Mhm. Das muss ich schon machen. Also ich muss mich schon informieren, was ist DORA, ja. Ich muss wissen, wie funktioniert KI. Ich muss wissen, wie funktioniert ein Rechenzentrum und wie kann ich das in einer Weise weitermachen. Und die ganzen Dinge, da, ja, da lese ich viel, rede mit Experten, besuche auch Schulungen, dass ich da einfach beim Fachwissen obendran bleibe. Mhm. Bei der persönlichen Entwicklung, ich sag mal, also früher habe ich auch ganz, ganz viele Management-Literatur gelesen und fand das furchtbar inspirierend. Und irgendwie habe ich gemerkt, die reicht eigentlich immer nur so bis ran. Wenn du dann mal selbst da bist, gibt es wenig, wo du irgendwie jetzt noch nachlesen kannst. Ja, wie handle ich den Erfolg mit meinem Chef aus oder so. Ja. Also die Dinge, jetzt glaube ich, jetzt muss es authentisch echt aus mir selbst rauskommen. Ich bin dann da und muss als Mensch, als Heinrich Fritzler funktionieren. Und im ganz persönlichen Selbstmanagement, da habe ich so eine kleine Regel, die ist, wenn ich abends Feierabend machen will und Schluss und sage, jetzt klappe ich den Rechner runter, dann mache ich noch eine Aufgabe.
Echt?
Eine noch.
Ah ja, okay.
Eine dran, eine hinten dran, das geht.
Und das heißt aber, den Moment musst du dann schon genau definieren, weil nicht, dass dann noch eine Aufgabe kommt und noch eine, oder?
Nee, ich höre dann auch auf, ja. Aber der Tag ist schon voll und ich mache auch viele Sachen, aber irgend so eine Kleinigkeit geht noch. Man kann, wenn es was Kleines ist, im E-Mail-Postfach noch was bearbeiten oder so. Oder es kann auch was Größeres sein, noch ein Anruf. Aber ich habe jetzt nicht so den ganzen Tag mit großen Listen und so. Ja. Aber einfach abends, wenn ich sage, jetzt ist Schluss.
Mhm. So noch eins
noch
drüber geht.
Ein.
Das ist wie im Fitnessstudio, nur eine Wiederholung mehr. Genau.
Eins geht noch, ja.
Okay, ja, sehr, sehr, sehr interessant. Fachlich hast du gesagt, genau, du informierst dich an Tagungen etc. Hörst du auch Podcasts dazu?
Ja, sehr, sehr gerne höre ich Podcasts. Und das ist auch wirklich eine Sache, die in den letzten Jahren unglaublich zugenommen hat. Mhm. Am Anfang habe ich da waren ja kaum welche, die ich irgendwie interessant fand.
Ja.
Und jetzt gibt es da eine ganze Reihe. Also es gibt zu Cybersecurity ganz, ganz viele Podcasts. Es gibt zu Restrukturierung Podcasts, was ich auch immer, wir sind kein Restrukturierungsfall, nicht falsch verstehen, aber total interessant, die Methoden, die da angewandt werden, um eine Firma zu verändern. Auch die aktuellen Politik-Podcasts höre ich mir auch sehr gern an.
Ja.
Und ja, meine Tochter, die hört sehr gern True Crime.
Ja.
Kann ich kaum zuhören.
Ja, es ist eins der, ich sage mal, erfolgreichsten Formate tatsächlich.
Ja, Wahnsinn.
Weiß es nicht, ob das so ein bisschen natürlich auch aus der, wir sind ja auch früher mit Kassetten eingeschlafen als Kinder und so weiter, dass das dann vielleicht daher, dass man gerne zuhört, aber ich kann es mir auch nicht, also ich finde es zu brutal und ich habe allen Respekt an die Leute, die das machen, weil die sich jede Woche mit diesen Fällen beschäftigen müssen und das ist...
Ja, also wir waren in der Küche, haben gekocht und sie hatte da was an, so ein historisches Teil, also ich kann es gar nicht wiedergeben, aber das war wirklich schlimm, wo ich dachte, wie kann man das beim Kochen hören?
Ja, also es ist wirklich, aber naja, also jeder wie es mag und es ist sehr erfolgreich und ich höre es auch ab und an, wie gesagt, sehr gerne, aber muss dann die Atmosphäre gut sein. Zum Beispiel beim Autofahren finde ich es gut, weil dann ist man hellwach.
Ja, genau.
Ja, also ich zumindest. Ja, also sehr, sehr, sehr cool. Vielleicht letzte Frage, bevor wir auch schon durch sind. Was ist so das Thema Gesundheit, Ernährung, Sport? Bist du da jemand, der wirklich voll drauf guckt oder der es so mitnimmt oder gar nicht macht?
Doch, da achte ich drauf. Man muss jetzt wissen, mit 16 Ländern, ich bin permanent unterwegs und ich musste mir was überlegen, was kann ich denn eigentlich immer und überall machen, auch wenn ich in einem Hotel bin, wo es kein Schwimmbad gibt oder ich bin in einer Großstadt, wo ich nachts nicht durch die Straßen laufen möchte oder so. Und ich habe mich jetzt schon seit einiger Zeit für Yoga und Pilates entschieden und das mache ich halt auch im Hotelzimmer und habe aber darüber hinaus auch noch einen Personal Trainer. Der Cedric wartet jetzt, wann ich das nächste Mal komme, weil ich lange nicht bei ihm war. Aber
ja, Grüße.
Genau. Der hilft mir auch noch, wenn der Schweinehund bei mir dann doch zu groß geworden ist.
Ja, der hat jetzt auf jeden Fall was im Internet, wo er sich
festmachen.
Ja, Yoga und Pilates finde ich auch sehr, sehr cool. Yoga ist ja auch immer noch so ein bisschen mit so einem spirituellen Thema verbunden, durch die Atemtechnik und auch die Beruhigungsmethodik. Deswegen sehr interessant.
Ich meditiere auch, das hilft auch.
Ah, okay.
Ja, das schafft Konzentration und auch inneres Gleichgewicht.
Mhm. Kannst du das frei oder mit so geführter?
Ich mache das geführt. Mhm. Da hatte ich auch vor Jahren mal Glenn Harrod, ist ein englischer.
Hab ich mal gehört,
ja. Genau, der macht das und das fand ich ganz, hat mich am meisten angesprochen. Gibt es ja verschiedenste Varianten. Mhm. Aber der war derjenige, der mich angefixt hatte und da bin ich auch dabei geblieben.
Sehr interessant. Vielleicht letzte Frage, bevor wir Schluss machen. Was würdest du machen, wenn du jetzt nicht in der Corporate-Welt arbeiten würdest? Gibt es da irgendwas so, also ich mache mal ein Beispiel, Kaffee aufmachen oder Sportler oder weiß ich nicht, Reiseblogger?
Nee, also ich wäre schon Reisejournalist.
Ja?
Ich spreche ein paar Sprachen, bin okay. Da gern unterwegs und mache das auch sehr, sehr gern. Deshalb mag ich auch die Internationalität in meiner Rolle so sehr und ich glaube, ich würde reisen. Ja. Reisen, reden, Menschen kennenlernen, mit denen über ihr Leben reden. Mache ich übrigens auch so.
Ja, sehr cool. Du, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank, dass du bei Behind the Sea warst und das alles mit uns geteilt hast.
Danke, Franz. Hat großen Spaß gemacht.
Wunderbar. Jeder, der jetzt noch zuhört, der kann natürlich unten in den Shownotes die Links zu Heinrich und auch zu mir finden. Wenn ihr Feedback zu der Episode habt oder generell zum Podcast, dann schreibt uns am besten auf LinkedIn oder per Mail. Das mag ich am liebsten. Ich freue mich natürlich aber auch immer über eine Bewertung hier auf den gängigen Kanälen Spotify, Apple, Deezer, Amazon, wo auch immer ihr zuhört. Schreibt uns gerne dort in die Bewertungsfunktion einmal rein, wie euch das Format gefällt, was ihr euch vielleicht noch für Fragen wünscht, was für Gäste ihr euch wünscht. Ich gucke natürlich immer, dass ich das Feedback und die Kritik natürlich auch einbaue. Und ja, dieser Podcast wäre natürlich nur oder ist natürlich nur möglich, weil wir mit Atreus als Partner zusammenarbeiten. Ich arbeite ja selber als Direktor bei Atreus. Also wenn euch die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen rumtreibt, dann kommt gerne mal auf mich zu. Speziell Interim Assignments, also Programme, komplexe Transformationen. Da sind wir sehr gut, da haben wir extrem gute Leute im Netzwerk. Und deshalb freue ich mich auf das nächste Gespräch und auch auf das nächste Gespräch mit dir, Heinrich.
Gerne, Franz.